Meine Brüder und meine Schwestern, das Thema für den heutigen Morgen lautet: In der Welt leben heißt heute in einer technisierten und digitalisierten Welt existieren. Das Oberthema ist ja als Christ in der Welt leben, aber wie? Wir haben bereits einiges darüber gehört, leider konnte ich gestern nicht dabei sein. Aber ich habe gehört, wie wichtig, wie zentral das ist. Und eben das, was ich eben gerade gesagt habe, ist das Thema für den heutigen Morgen. Die Gliederung meines Vortrages findet ihr in eurer Mappe auf Seite 5. Also wenn man mal mit seinen Gedanken wegrutscht, kann man dann wieder dazu das finden. Ich sage also die Gliederung immer, bei welchem Punkt ich gerade bin. Ich sage gleich vorweg, ich möchte heute ein bisschen was auch über die Geistesgeschichte dieser ganzen Problematik sagen, also wo wir heute angekommen sind. Geschichte, da denkt man immer, naja, das war früher. Geschichte ist zunächst erst einmal das, was geworden ist. Also warum leben wir heute in dieser Welt so, wie wir in dieser Welt leben? Geschichte ist nicht das, was mal früher war, so habe ich das auch früher als Schüler immer aufgefasst, musste irgendwelche Zahlen lernen oder wie auch immer. Nein, es ist eigentlich, es zeigt uns, wie wir dahin gekommen sind, wo wir heute uns befinden. Ich möchte zunächst mit einem Abschnitt aus der Heiligen Schrift beginnen, und zwar mit 1. Mose Kapitel 11. 1. Mose Kapitel 11, die Verse 1 bis 9. Es geht mir heute nicht um die Auslegung, sondern ich möchte euch ganz kurz daran etwas zeigen. 1. Mose Kapitel 11. Die Geschichte ist auch relativ bekannt aus den Anfängen der Menschheit. Wir hören auf das Wort Gottes ab Vers 1 bis Vers 9. Und die ganze Welt hatte eine einzige Sprache und dieselben Wörter. Und es geschah, als sie nach Osten zogen, da fanden sie eine Ebene im Land Sinea. Und sie ließen sich dort nieder. Und sie sprachen zueinander: Wohlan, lasst uns Ziegel streichen und sie feuerfest brennen. Und sie verwendeten Ziegel statt Steine und Asphalt statt Mörtel. Und sie sprachen: Wohlan, lasst uns eine Stadt bauen und einen Turm, dessen Spitze bis an den Himmel reicht, dass wir uns einen Namen machen, damit wir ja nicht über die ganze Erde zerstreut werden. Da stieg der Herr herab, um die Stadt und den Turm anzusehen, den die Menschenkinder bauten. Und der Herr sprach: Siehe, sie sind ein Volk. Und sie sprechen alle eine Sprache, und dies ist erst der Anfang ihres Tuns. Und jetzt wird sie nichts davor zurückhalten, das zu tun, was sie sich vorgenommen haben. Wohlan, lasst uns hinabsteigen und dort ihre Sprache verwirren, damit keiner mehr die Sprache des anderen versteht. So zerstreute der Herr sie von dort über die ganze Erde, und sie hörten auf, die Stadt zu bauen. Daher gab man ihr den Namen Babel, weil der Herr dort die Sprache der ganzen Erde verwirrte und sie von dort über die ganze Erde zerstreute. Meine Brüder und meine Schwestern, Hebräisch ist keine Weltsprache, aber einige Worte, die kennen wir alle. Zum Beispiel das Wort Shalom. Oder auch das Wort Kibbutz, vielleicht auch noch das Wort Kerub und so weiter. Als ich Teenager war, in den 60er Jahren des vergangenen Jahrhunderts, da gab es ein Lied, das war ein israelitisches Lied, das sangen wir sehr, sehr häufig. Dieses Lied lautete Hava Nagila, zu Deutsch so viel wie auf oder wohlan, lasst uns fröhlich sein. Wie gesagt, das war ein Lied von den Zionisten und das sang man Das war eigentlich sehr populär in jener Zeit. Nicht nur, weil Israel relativ attraktiv war, jedenfalls in konservativen Kreisen, sondern es entsprach auch damals, ich sag mal, dem Lebensgefühl einer der damaligen Jugend. Können wir uns heute gar nicht mehr vorstellen. Es war das Gefühl des Aufbruchs. Ein Philosoph hatte damals ein Buch geschrieben. Der Philosoph ist nicht so wichtig, aber der Titel des Buches, der war eigentlich, bot eine Perspektive gemäß dem Lebensgefühl. Dieses Buch hatte den Titel Das Prinzip Hoffnung. Und Hoffnung war ungefähr so etwas wie Utopie. Wohin streben wir? Wonach jagen wir? Hava Nagila. Hava, das ist das Wort, das dreimal hier in 1. Mose Kapitel 11 vorkommt. Das heißt so viel wie auf oder los oder komm oder wohlan. Hier in der Schlachter 2000 Übersetzung ist es übersetzt mit wohlan. Ihr findet es zum ersten Mal in Vers 3. Und sie sprachen zueinander, wohlan, hava, lasst uns Ziegel streichen. Dann noch einmal in Vers 4, und sie sprachen, wohlan, hava, lasst uns eine Stadt bauen und einen Turm bauen. Und dann sagt es noch einmal in Vers 7, Gott, der Herr selbst, wohlan, lasst uns ihre Sprache verwirren und lasst uns sie zerstreuen. Dreimal, wohlan. Was war damals geschehen? Ihr Lieben, nach der Sintflut wohnten die Menschen anfangs in den Bergen. Wir erinnern uns, die Arche Noah landete irgendwo am Berg Ararat. Also heute ist das im Osten der Türkei, südlich von Armenien. Die Armenier sagen immer, das ist unser Berg, wie dem auch sei. Und dort in den Bergen, da gab es Höhlen. Da konnte man eigentlich relativ geschützt leben. Das war ein Vorteil. Aber das Problem war, da oben in den Bergen war es nicht besonders fruchtbar. Man hatte nicht genug zu essen. Das war der Nachteil. Und was passiert dann? Dann passiert etwas, was immer wieder in der Weltgeschichte passiert. Die Leute sagen sich, Leute, lasst uns woanders hinziehen. Das haben sie dann auch getan. Sie zogen vom Berg Ararat hinunter in die Ebene, in das Land, wie es hier heißt, Sinea, Vers 1. Sinea, wir kennen das Land heute eher unter dem Namen Mesopotamien. Mesopotamien, das Land zwischen den zwei Strömen, und zwar ist hier gemeint der Strom Euphrat und der Strom Tigris. Da war es fruchtbar, da konnte man Fische fangen, da war viel Weideland, das war super. Aber jetzt hatte man ein anderes Problem. Wie kann ich in dieser Gegend wohnen? Wie kriege ich ein festes Dach über meinen Kopf? Das war ein Problem. Und plötzlich fanden sie das heraus, wie man das macht. Wohlan, lasst uns Ziegel formen, streichen und feuerfest machen. Anfangs lebten die Leute vermutlich noch in irgendwelchen Schilfhäusern. Das funktionierte auch eine Weile, war aber nichts für die auf die Dauer. Und dann erfand jemand diese Ziegel feuerfest. Und er erfand auch einen Stoff, womit man das alles besser miteinander verbinden konnte, dass so ein Haus auch tatsächlich stabil war. Wir würden sagen, super. Super. Zu was sind Menschen in der Lage, wenn sie anfangen nachzudenken, wenn sie als Ingenieure, als Techniker ein Problem sehen und dann dahin kommen, dieses Problem zu lösen? Denken wir an die Erfindung des Rades. Denken wir an die Erfindung der Buchdruckerkunst, um nur zwei Dinge hier zu nennen. Super! Was schaffen Menschen? Was kriegen die hin? Wir würden sagen, gut.
ist das erste Wohl an.
Es ist erstaunlich, was Menschen so alles hinkriegen in dieser Welt. Auch wir haben heute, wir stehen vor Problemen. Denken wir an die fossilen Brennstoffe. Denken wir, die begrenzt sind. Wie ist die Energieversorgung in der Zukunft zu regeln? Die Kernenergie ist keineswegs sicher, aber vor allen Dingen die sogenannte Endlagerung der Abfälle ist noch keineswegs, auch nur halbwegs befriedigt gelöst. Ob Abschaffung der Kernenergie jetzt die Lösung ist, lassen wir mal offen. Ich glaube das nicht, aber lassen wir es offen. Aber eins ist klar, der Mensch hat ein Problem. Er sieht dieses Problem und irgendwie findet er eine Lösung. Das war das Erste. Auf, hava, wohlan. Da kommt das Zweite, Vers 4. Wie geht's dann weiter? Ihr Lieben, plötzlich zeigt sich im Handeln, in den Aktivitäten der Menschen, dass wir gefallene Menschen sind. Dass wir tief gefallene Menschen sind. Und sie sprachen wohl an, lasst uns eine Stadt bauen und einen Turm, dessen Spitze bis an den Himmel reicht, dass wir uns einen Namen machen. Und ja nicht über die Erde zerstreut werden. Aha. Da steckt eine ganz bestimmte Motivation drin, oder? Während das erste Hava eine positive Färbung hatte, war dieses zweite Hava negativ. Einerseits brach hier der menschliche Stolz, seine Vermessenheit, sein Größenwahn auf. Aber bitte lesen wir genau, ihr Lieben. Was steckte denn hinter diesem Größenwahn? Was steckte dahinter? Angst. Angst. Damit wir nicht zerstreut werden. Zusammen sind wir stark. Bloß nicht auseinanderlaufen. Gemeinsam geht's besser. We are one in the spirit. Die eine Welt. Die One World. Die Globalisierung. Die Einheit der Völker, der Nationen. Super. Das ist die Lösung. Ihr Lieben, ohne Frage, eine Stadt an sich ist etwas Schönes. Nicht isoliert zu leben, sondern zusammen zu sein, das hat was. Man kann sich gegenseitig helfen, man kann sich gegenseitig unterstützen. Und das ist auch unsere Hoffnung. Wir sehnen eine Stadt, eine zukünftige Stadt, das neue Jerusalem. Aber ihr Lieben, hier wird über Babel gesprochen, über Babylon. Und hinter dem Bau dieser Stadt, hinter den politischen und den wirtschaftlichen Einigungsbestrebungen ist Angst verborgen. Angst, dass es anders sein könnte. Und wenn man dann mitten in der Stadt noch anfängt, einen Turm zu bauen, von dem die Spitze bis in den Himmel reicht, wie es hier heißt, also in die Welt des Überirdischen, der Magie, der Religion, der Turm also geradezu als ein Tempel, dann ist das gleichsam das Ausrufezeichen hinter der menschlichen Überheblichkeit und auch das Ausrufezeichen hinter unserer Angst. Man hat in Babylon inzwischen Ausgrabungen vorgenommen und man hat den vermutlich höchsten Turm jener Zeit, man nennt die Zikkurat, das sind so treppenförmige Türme, gefunden oder denkt, dass man ihn gefunden hat. Er ist inzwischen eingestürzt und man hat ihn dann so rekonstruiert und kam so auf, 90 Meter vielleicht, 90 Meter hoch. Die Babylonier haben natürlich nicht geglaubt, dass 80 oder 90 Meter über ihnen sozusagen der Himmel anfängt, so eine Art Himmelsgewölbe oder wie auch immer. Heute ist bekannt, dass die Babylonier beeindruckend weit waren in der Erforschung der Sternenwelt und der Astronomie. Aber sie haben daran geglaubt, dass diese Welt voller Dämonen ist, voller Götter ist und voller Mächte ist. Und sie hatten Angst. Angst. Und wohl nicht zuletzt deswegen waren die Babylonier der Überzeugung, naja, wir werden irgendwie einen Tempel, einen Turm bauen, um auf diese Weise hin zu, ja, der überirdischen Welt, wie auch immer, zu gelangen. Es gab dann da oben einige Praktiken auf dem Turm, auf den Zikkuraten, aber das ist interessanterweise hier nicht berichtet. Offensichtlich will uns die Heilige Schrift davon ablenken, und zwar auf das Wesentliche hinlenken. Und das Wesentliche ist die Angst des Menschen. Einheit aus Angst. Wir wollen zusammenbleiben. Leute, sonst ist es ganz, ganz schlimm. Ein Denken, was wir immer wieder in der Weltgeschichte bis zum heutigen Tag bekommen. Ökumene, wie auch immer. Lasst uns zusammenbleiben. Einheit. Einheit aus Angst. Also was auffällt ist, dass in diesem Abschnitt von diesem ganzen, ich sage jetzt mal, religiösen Brimborium nichts, aber auch fast gar nichts eigentlich berichtet wird. Es geht um Angst. Zunächst hatte alles so sinnvoll, so klug, so toll begonnen, oder? Die schöne Erfindung der Backsteine, der Ziegelsteine. Man konnte sich damit ein Haus bauen, eine super Ingenieurleistung. Das alles ging weit über das hinaus, was bisher bekannt war. Aber diese schöne Erfindung, sie wurde dann missbraucht, um Dinge hochzuziehen, die gegen Gott gerichtet waren. Die Stadt mit dem Turm wurde zu einer geballten Faust gegen den Himmel. Die Menschen in Babylon verkündeten damit: Wir wollen uns einen Namen machen, nicht dir, Gott. Wir werden dir zeigen, was wir können. Und wir werden dir zum Ausdruck bringen, dass wir dich nicht benötigen. Wir werden dir zeigen, dass wir auf eigenen Beinen stehen können. Wir werden dir zeigen, dass wir dich nicht benötigen. Das steckte hinter diesem Bauen. Es soll nicht um deinen Namen gehen, sondern unser Name soll groß gemacht werden. Und deswegen errichten wir hier ein Feldzeichen, ein Banner, eine Standarte, damit jeder bereits aus der Ferne unseren Sammelpunkt erkennen kann und sich in dem Schatten unserer Stadt, unseres Turms einfinden kann, um sich da endlich sicher zu fühlen. Dann gibt es noch ein drittes Wohlan, ein drittes Hava. Es stammt von Gott. Wohlan, sagt Gott in Vers 7. Und dieses Wohlan, es ist ein Gerichtswort. Und die Folge davon, anstatt dass die Menschen zusammenbleiben, werden sie von Gott zerstreut. Mit anderen Worten, es tritt genau das Gegenteil ein. Es tritt das Gegenteil ein von dem, was die Menschen sich da erträumt haben, was sie sich vorgenommen haben. Und man läuft auseinander, geht eigene Wege. Die Gemeinschaft, der Zusammenhalt, er findet nicht statt. Ich breche hier einmal die Darlegung von 1. Mose 11 ab. Es geht mir, wie gesagt, heute nicht um die Auslegung dieses Abschnittes. Aber ich stelle jetzt einmal eine Frage an euch. Sag mal, wenn ihr dort gelebt hättet, was hättet ihr gemacht? Wenn wir als Christen damals in Babylon gelebt hätten, wären wir weggelaufen? Wenn ja, wohin? Hätten wir zugeschaut, wie die anderen arbeiten an der Stadt, am Turm? Hätten wir mitgebaut? Ich behaupte einmal, vermutlich hätten die meisten von uns am Brennen der Ziegel mitgearbeitet und dann auch beim Bau der Stadt und des Turmes. Was wäre uns auch sonst übrig geblieben? Weglaufen, wie gesagt, wohin? Okay, vielleicht hätten wir nicht direkt sozusagen als Maurer an der Stadt oder am Turm mitgearbeitet. Möglicherweise hätten wir das indirekter getan. Als Nahrungslieferant, als Bauer, als Landwirt, als Fischer, als Schafhirte, damit die Arbeiter genügend Nahrung haben. Oder wir wären tätig gewesen als Arzt oder als Krankenschwester. Kann ja auch vorkommen, dass sich jemand beim Bauen der Stadt und des Tempels verletzt und dann. Oder vielleicht als Erzieher oder als Lehrer, um junge Leute auszubilden, damit die dann später in der ökonomischen Realität von Babel bestehen können. Für die Wirtschaft in Mesopotamien. Also Babel tauglich werden. Okay? Also vielleicht wären wir nicht direkt an der Mauer tätig, aber indirekt? Irgendwie schon. Nun kann ich mir vorstellen, dass der ein oder andere sagt, ist eine theoretische Frage, ich habe damals nicht gelebt in Babel. Ihr Lieben, das Problem mit dem Ausweichen ist, dass das Wort Gottes immer wieder auf Babel bzw. auf Babylon zurückgreift und zwar auch als, ich sag mal, Schablone, als Muster für eine gottlose Stadt, für eine Welt, in der wir leben. Babel, das ist geradezu die Vorlage für eine gottlose, für eine gegen Gott gerichtete Zivilisation. Ich erinnere die Gießener, wir gehen gerade die Offenbarung durch, an das, was wir in Offenbarung 17 und 18 lesen. Da heißt es in Offenbarung 18, wenn ihr es aufschlagen wollt, könnt ihr es aufschlagen. Offenbarung, letzte Buch der Bibel, ist nicht so schwer zu finden. Da heißt es, ich lese mal die Verse 2 bis 5. Also wie gesagt, es ist sehr viel über Babylon die Rede. Wir gehen jetzt darauf auch nicht ausführlich ein. Aber da heißt es, Vers 2, und er rief kraftvoll mit lauter Stimme und sprach, gefallen, gefallen ist Babylon, die Große. Und sie ist eine Behausung der Dämonen geworden und ein Gefängnis aller unreinen Geister und ein Gefängnis aller unreinen und verhassten Vögel. Denn von dem Glutwein ihrer Unzucht, ihrer Hurerei, haben alle Völker getrunken und die Könige der Erde haben mit ihr Unzucht getrieben. Und die Kaufleute der Erde sind von ihrer gewaltigen Üppigkeit reich geworden. Und ich hörte eine andere Stimme aus dem Himmel, die sprach, geht hinaus aus ihr, mein Volk, damit ihr nicht ihrer Sünden teilhaftig werdet und damit ihr nicht von ihren Plagen empfangt, denn ihre Sünden reichen bis zum Himmel. Und Gott hat ihrer Ungerechtigkeiten gedacht. Also wir werden hier aufgefordert, das Volk Gottes wird hier aufgefordert, auszuziehen aus dieser Behausung der Dämonen und unreinen Geister, wie es hier heißt. Aber was heißt denn das eigentlich? Aus einer Kultur auszuziehen. Nun, wenn wir Offenbarung 18 weiterlesen, dann sehen wir, was das Ausziehen heißt. Es heißt zunächst einmal Babylon in seinem Dämonisiertsein zu durchschauen und zu erkennen, dass Gott an dem Größenwahn der Menschen Gericht üben wird. Es heißt dann weiter, wir wollen es jetzt nicht lesen, die Kaufleute, die CEOs, sie sind erschüttert. Sie sind völlig hin und weg, nicht die Banker der damaligen Zeit, aber auch der heutigen. Diejenigen, die Geschäfte gemacht haben, die Businessleute, sie sind total verzweifelt, Offenbarung 18, Vers 11. Aber die Gemeinde Gottes, sie triumphiert. Ich lese mal die Verse 19 bis 24 nur. Und sie, das heißt die Kaufleute, sie warfen Staub auf ihre Häupter und sie riefen weinend und trauernd: Wehe, wehe, die große Stadt, in der alle, die Schiffe auf dem Meer hatten, reich gemacht wurden durch ihren Wohlstand, Handel. Denn in einer Stunde ist sie verwüstet worden. Jetzt freut euch über sie, du Himmel und ihr heiligen Apostel und Propheten, denn Gott hat euch an ihr gerecht. Und ein starker Engel hob einen Stein auf, wie ein großer Mühlstein, und warf ihn ins Meer und sprach: So wird Babylon, die große Stadt, mit Wucht hingeschleudert und nicht mehr gefunden werden. Und der Klang der Harfenspieler und Sänger und Flötenspieler und Trompeter wird nicht mehr in dir gehört werden. Und kein Künstler irgendeiner Kunst wird mehr in dir gefunden werden. Und der Klang der Mühle soll nicht mehr in dir gehört werden. Mühle, damals eine Form der Technik, um das ökonomische Leben am Laufen zu halten. Und das Licht des Leuchters wird nicht mehr in dir scheinen und die Stimme des Bräutigams und der Braut nicht mehr in dir gehört werden. Ja, Bräutigam, Braut, Hochzeit, das bietet Perspektive für Kinder und damit für die nächste Generation, dass es weitergeht und das hört auf. Ende. Vorbei. Hochzeiten sind ein Segen. Ehen. Wenn das vorbei ist, dann ist vorbei mit einer Gesellschaft, mit einem Volk. Und in ihr wurde das Blut der Propheten und Heiligen gefunden und aller derer, die hingeschlachtet worden sind auf Erden. Mit anderen Worten, ihr Lieben. Der Aufruf, aus Babylon auszuziehen, der heißt so viel wie: Ihr, die ihr zu dem ewigen Gott gehört, seid aufgerufen, in der Welt zu leben, aber in innerer Distanz zu einer Welt, die zu vorbeigeht, die zugrunde geht, die zum Ende kommt. Ihr wisst, dass diese Welt unter dem Gericht Gottes steht. Und unter diesem Blick schaut diese Welt an. Nicht eure Machwerke werden bleiben, sondern eins wird klar sein: Am Ende wird der dreieine Gott triumphieren. Und was das für heute heißt, das möchte ich euch im Folgenden zeigen. Ich komme jetzt zu Punkt 2. Heute in Babel leben, was heißt das? Ein Blick um uns herum. Ihr Lieben, die Welt, in der wir existieren, sie ist bestimmt, das ist mein erster Punkt unter Punkt 2, ist bestimmt durch Technisierung und Digitalisierung. Ich war, wenn wir die heutige Welt, in der wir leben, einmal vergleichen mit der Welt, sagen wir Mittelalter oder in der Antike, dann ist es nicht schwer, zu erkennen, dass unsere Welt sich dadurch von anderen Kulturen unterscheidet, dass die heutige durch Wissenschaft, durch Technisierung und Digitalisierung, kurzum durch Technik, bestimmt ist. Nicht vor 300 Jahren gab es noch keine Dampfmaschinen. Vor 50 Jahren gab es noch keine Heimcomputer. Ich habe das noch erlebt, viele von euch nicht mehr. Nur so riesige Rechner, die dann ein ganzes Stockwerk füllten, ja, und noch längst nicht so leistungsfähig waren wie heute die PCs. Vor 40 Jahren gab es noch kein Internet. Es gab mal eine Welt ohne Internet, ihr Lieben. Und vor 30 Jahren gab es noch keine Smartphones. Wie die Leute da miteinander kommuniziert haben, ist für uns fast schon nicht mehr vorstellbar. Heute streift man an der Wand entlang, wenn man Licht in einem Raum haben will. Oder aufgrund von Bewegungsmeldern geht das von alleine an, wenn man den Raum betritt. Denkt bitte einmal an eure Arbeitswelt. Jeder hat heute seinen Computer. Ich sitze den ganzen Tag an so einem Ding. Andere von uns stehen an Maschinen oder der eine oder andere entwirft solche Maschinen oder er wird dazu gerade ausgebildet. Im Krankenhaus läuft nichts ohne medizinische Geräte oder Apparaturen. Kurzum, unsere Kultur ist bestimmt durch Technik, Automatisation und Digitalisierung. Die Entwicklung ist rasant. Technik gab es irgendwie immer. Nicht bereits beim Bauen der Ziegel hier in 1. Mose 11 können wir das feststellen, dann bei der Erfindung des Rades. Aber seit grob 250 Jahren hat die Technik immer mehr Zugriff auf unser Leben bekommen. Ich will gleich nachher noch den Unterschied etwas veranschaulichen, aber seit 250 Jahren, sagen wir, seit der Erfindung der Dampfmaschine, geht es immer schneller, immer rasanter. Und seit dieser Zeit, also seit etwas mehr als 200 Jahren, denkt man auch intensiv darüber nach, was das eigentlich ist, Technik. Was passiert da eigentlich mit uns? Was läuft da eigentlich ab? Was passiert mit mir angesichts so vieler Technik? Was ist Technik ihrem Wesen nach? Ein Mittel oder mehr oder was ist es? Führt Technik ins Paradies? Wie ist die Verbreitung der Computer zu deuten oder das Internet oder dann die digitalen Medien, über die wir, so Gott will, heute Abend mehr hören? Mit der Ausbreitung dieser Medien in immer mehr Lebensbereiche wird auch die Frage dringlicher, wie sollen wir uns als Christen damit beschäftigen? Wo kann ich oder kann ich das überhaupt guten Gewissens die Vorteile der Technik nutzen? Wir tun es alle. Denken wir darüber nach? Wo muss ich Grenzen ziehen? Ist da jeder nur auf sich selbst eingestellt, auf sein persönliches Empfinden zurückgeworfen? Oder gibt es dafür Maßstäbe aus dem Wort Gottes? Ich will euch einmal, und damit komme ich zu Punkt 2.2, die beiden etwas schematisch, aber Kernpunkte, Kernströmungen zeigen, die in den vergangenen Jahrhunderten zu dieser Frage zur Technik gedacht worden sind. Und zwar einmal, ich nenne das einmal die moderne Einstellung zur Technik und dann die sogenannte postmoderne Einstellung zur Technik. Und dann fragen wir uns, was Christen, die täglich damit zu tun haben, von morgens bis abends, wie sie dazu zu denken haben unter Punkt 3. Aber zunächst erst einmal, dass wir versuchen, die Geistesströmungen, die uns heute bestimmen, zu erfassen, zu durchschauen. Nun, in der Moderne, beginnen wir damit, gilt die Technik als ein Mittel, als ein Instrument. Technik das stellen wir alle fest, verschafft unserem Leben Erleichterung. Und das wurde auch als Argument immer wieder angeführt. Es macht das Leben einfacher, angenehmer, bequemer, auch in der Arbeitswelt. Dank der Technik können wir mit riesigen Bulldozern diese Welt geradezu umkrempeln. Nicht, wer schon mal so eine Riesenmaschine gesehen hat bei der Braunkohleförderung, der denkt, wow, das ist groß, etwa im Lausitzer Braunkohlerevier oder auch bei Helmstedt. Also das sind schon Maschinen. Und wenn ich erreichbar sein muss, naja, dann kann meine Frau mich heute von unterwegs auf dem Handy anrufen. Wir sind gestern mit 3 Autos gefahren und dann funktionierte die Kommunikation ja wie per Handy, wenn man eine Pause machen will zwischendurch, wir treffen uns da oder dort. Mehr noch, man sagt, Technik ist nicht nur ein Mittel zum Zweck, sondern Technik ist geradezu ein Hinweis oder wie man heute sagt mit einem Fremdwort, ein Indikator für den Fortschritt einer Gesellschaft. Anhand der Technisierung ist Fortschritt geradezu messbar geworden. Technik ist Ausdruck und Motor des Fortschritts einer Zivilisation und einer Kultur. Mit anderen Worten, Technik wird durchweg positiv beurteilt. Diese Überzeugung finden wir zum ersten Mal durchdacht eigentlich bei Francis Bacon. Im Jahr 1620 schrieb er ein Buch, Nova Atlantis, und darin schildert er das Bild einer glücklichen Menschenwelt. Eine Utopie zeigt er uns hier. Und auf einer Insel, es gibt dort keine Laster, keine Verbrechen, alle Menschen sind glücklich. Zitat, du musst nämlich wissen, dass es unter der Sonne wohl kaum ein so keusches, von sittlichen Verirrungen freies Volk gibt wie die Bensalem. Also so nannte er diese Leute. Auf dieser Insel wird das Glücklichsein gefördert, Zitat, durch ein Forschungsinstitut, das ein einziges Ziel hat, dass alle Menschen glücklich werden. Dieses Forschungsinstitut nennt Francis Bacon interessanterweise Haus Salomons. Und das macht alle Dinge durch Wissen und durch Forschung möglich. Künstliche Tiere, so nennt er sie, wir würden heute Roboter sagen, werden erzeugt. Wasser wird zu Nahrungsmitteln umgewandelt. Es gibt Wärmemaschinen und Flugzeuge. Das Leben ist absolut durchgeordnet, durchstrukturiert. Der Zufall durch Erkenntnis ist völlig abgeschafft. Und die Welt, sie bietet dir absolute Sicherheit, weil alles vorgegeben ist. 1620 war das noch eine ziemlich alleinstehende Auffassung. Man konnte noch nicht so viel damit anfangen. Volle Fahrt nahm dieses Denken dann auf im 19. Jahrhundert. Und ich nenne hier nur einmal einen Namen, Jules Verne. Die anderen können wir weglassen. Jules Verne etwa, der vertrat die Überzeugung, dass in seinen zum Beispiel 80 Tagen rund um die Erde, das war damals eine Sensation, wie das möglich ist, aber eben durch Technik, damalige Technik, ist das möglich. Und das führt dazu, dass alle Menschen glücklich werden, wenn sie sich nur dieser Technik hingeben. Die bisherige Selbstentfremdung des Menschen, so die Hoffnung, wird durch die Technik aufgehoben. Der Mensch ist von sich selbst entfremdet und durch Technik kriegen wir das selbst in den Griff. Das Glück des Menschen, es wird durch Technik machbar. Die Welt, sie wird immer vernünftiger, logischer, durchsichtiger und damit immer planbarer. Man versteht hier also Technik als einen Spross an dem einen immer noch wachsenden Baum der Schöpfung. Man entfaltet die Schöpfung. Und zwar durch Technik. Technik ist die menschliche Fortführung der Evolution. Technik, das ist die Kristallisation der Hoffnung und der Erwartung des Menschen. Die anderen beiden lassen wir mal weg, auch aus Zeitgründen. Aber ihr versteht, was das Denken ist, was der Impuls dieses Denkens ist, der im 19. und auch noch weitgehend das 20. Jahrhundert bestimmt hat. Dann aber kommt eine Entgegenposition auf, und zwar Technisierung im Urteil der Postmoderne, also 2.3 in eurer Gliederung. Seit dem Beginn des 20. Jahrhunderts stellte sich diesen positiven Erwartungen die entgegengesetzte Haltung ein. Technik ist nichts anderes als ein Hinweis, so werden wir plötzlich belehrt, als ein Indikator für die Vernichtung und für die Zerstörung unserer Umwelt, unserer Kultur, unseres Klimas. Nicht? Bereits zu Beginn des 20. Jahrhunderts vertrat das ein Mann, Gregorovius, braucht ihr euch nicht zu merken. Ich nenne ihn nur einmal. Da sehen wir in deren Schriften so die ersten Schreckgespenstbilder von Technik. Herbert George Wells etwa schreibt das auch schon Anfang des 20. Jahrhunderts. Er schreibt, dass die Technik ein Schreckgespenst ist, und er sagt, warum eigentlich? Und er sagt, dass der Mensch selbst durch die Superstrukturen der Technik degeneriert. Wells beschreibt hier einen Angsttraum, den er gehabt hat von der Zukunft. Ich zitiere wörtlich: Die Luft war frei von Mücken, die Erde von Unkraut und Schwamm. Überall sah man Früchte und liebliche und köstliche Blumen leuchten. Das Ideal vorhandener Medizin war erreicht. Krankheiten waren ausgetilgt. Ich sah keine Zeichen des Kampfes. Aber dann kommt es. Diese Menschen der von Wells erfreuten Zukunftswelt sind dadurch, dass sie in keinen Auseinandersetzungen stehen, physisch schwache und in der Intelligenz rückgebildete Wesen. Ja? Also Wells war so der Erste, der sagte, also seitdem es Navis gibt oder wenn es mal Navis gibt, dann kann sich kein Mensch mehr orientieren, denn man hat ja sein Navigerät. Also man degeneriert geistig. Wesentlich wichtiger, und die Namen könnt ihr euch wirklich mal merken, das ist Aldous Huxley, und dann komme ich noch zu George Orwell. Aldous Huxley, der schrieb im Jahr 1932 ein Buch, das hieß Brave New World. Schöne neue Welt auf Deutsch. Und er schildert in diesem Buch, also schön hier ist ironisch gemeint, er schildert hier eine Welt der Technokratie, die totalitär ist. Technisierung, so sagt er, verselbstständigt sich immer weiter zu einer Automatisierung, und das bringt den Menschen nicht Freiheit, sondern führt sie immer mehr in die Abhängigkeit der Automatisation und der Technik. Was folgert Huxley nun und was fordert er gleichzeitig? Oder was sieht er voraus? Nee, so muss ich es sagen. Was sieht er voraus, was passiert? Er sagt, in einer solchen Welt sind die Grundordnungen wie Familie, hört gut zu, auch Tod, auch Liebe, auch Hass, Leidenschaft, völlig verpönt. Das passt nicht für einen Menschen, der in einer technisierten Welt arbeitet. Denn da ist eines wichtig, dass er funktioniert. Ich zitiere mal wörtlich, dass ihr mal hört, was der Mann schon 1932, also vor fast 100 Jahren, geschrieben hat. Zitat: Die Räder müssen ewig laufen, aber zu diesem Zweck müssen sie bedient werden. Bedient von Menschen, die so fest und sicher im Leben stehen, wie die Räder auf ihren Achsen sitzen. Klarköpfige, gehorsame, unterwürfige, in Zufriedenheit gefestigte Menschen. Solange sie noch wimmern, mein Kindchen, mein Mütterlein, mein einziges angebetetes Alles, solange sie stöhnen, o ich Sünder, o göttliches Strafgericht, solange sie vor Schmerzen noch aufheulen, Gebrechlichkeit und Armut beweinen, wie können sie da Räder bedienen? Die Voraussetzungen, so sah es Aldous Huxley, für das Funktionieren in dieser utopischen Weltmaschine ist also der aus den herkömmlichen Lebensordnungen von Ehe, Familie und auch Kirche herausgerissene Mensch. Du hast zu funktionieren. Dafür bist du da. Du bist ein Rädchen innerhalb der Maschine. Das Kollektiv, das darf auf jeden Fall nicht erschüttert werden. Und ein Tod, das ist ein Zwischenfall im großen System der Technik. Mehr nicht. Ein ärgerlicher Zwischenfall. Er stört. Das Problem also ist der einzelne Mensch. Und deswegen muss der Einzelne in seiner Individualität vernichtet werden. Es darf nur noch Kollektivwesen geben. Den Menschen erregt kein Gefühl der Angst, der Furcht, des Ärgers. Überhaupt, ich zitiere nochmal, Gefühl lauert in der Zeitspanne zwischen Begehr und Gewehr. Also zu Deutsch, ihr habt einen Wunsch und bis der gewährt wird, die Zeit muss sehr, sehr kurz sein. Ja? Amazon muss euch eure Bücher noch möglichst am gleichen Tag liefern, damit ihr dann wieder die Gewähr bekommt von dem, was ihr gerne wollt. Huxleys Utopie ist eine Utopie des mechanisierten Lebens. Die Macht der Technik über den Menschen ist hier nahezu unbegrenzt geworden. Die Mechanisierung des Lebens zielt auch darauf, den Menschen aus den traditionellen Grundordnungen wie Ehe und Familie herauszustoßen. Das ist ein Problem für junge Familien heute. Und was sagt Aldous Huxley noch? Nur weil es so aktuell ist, erzähle ich das euch noch. Sonst empfehle ich euch mal, das Buch zu lesen. In der Welt der Kindererziehung sind Vater und Mutter unflätige Worte, bei deren Nennung jeder Anständige schamhaft zu erröten hat. Nicht? Unsere Bundesfamilienministerin hat gerade beschlossen, wir dürfen nicht mehr von Vater und Mutter sprechen, sondern von Elternteil 1 und Elternteil 2. In Frankreich ist das inzwischen schon verboten. Also wir laufen genau darauf hinaus, was Huxley einmal meinte oder befürchtete, was kommen wird. Für Huxley sind übrigens alle hohen und edlen Gefühle der Sinn auch für das Traurige, für das Tragische im Leben völlig ausgestorben. Zitat, die Menschen sind glücklich, sie kriegen, was sie begehren und sie begehren nichts, was sie nicht kriegen können. Nicht? Eure Bedürfnisse werden euch durch die ganze Werbung im Internet vorgezeichnet, was ihr gerne haben wollt. Es geht ihnen gut, sie sind geborgen, immer gesund, haben keine Angst vor dem Tod, Leidenschaft und Alter. Das ist alles diesen Glücklichen unbekannt. Weil es keine Befindlichkeit in der Grenzsituation, also kein Todeserleben, ja nicht einmal Leiden irgendeiner Art gibt, existiert auch keine Religion. Wofür brauchen wir sie noch? Ist ja alles da. Ja, ich krieg ja alles. George Orwell. Er schrieb im Jahr 1946 bis 1948 ein Buch, das hat weltweit Aufsehen erregt in den 60er, 70er Jahren. Er hat einfach die letzten Zahlen umgedreht von 48 auf 84 und hat das Buch 1984 genannt. Ihr Lieben, die entscheidende Botschaft, wer hat das schon mal gelesen eigentlich? Oh, super, 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 super. Also ihr kennt es ein bisschen. Ihr Lieben, die entscheidende Botschaft, die George Orwell hier rüberbringen wollte, war nicht die Weltdiktatur. Das kam dazu. Sondern das Entscheidende ist, dass der Mensch technisch völlig umgebaut werden kann und völlig manipulierbar ist. Nicht der Parteifunktionär Wilson Smith sagt dann auf einmal, sie bilden sich ein, es gäbe so etwas wie die sogenannte menschliche Natur, die durch unser Tun unbefriedigt sein und sich gegen uns auflehnen werde, aber wir machen die menschliche Natur. Orwell will mit seinem Buch vor allem aufzeigen, das ist die Intention seines Buches, dass die Meinung des Außenseiters, der sich da noch nicht mit abfinden kann, dass sie sich als Irrtum erweist. Sie können dich zwingen, alles zu sagen. Alles. Sie können dich nicht zwingen, es zu glauben. Sie haben keine Macht über dein Inneres. Das war die Auffassung dieses Außenseiters, sage ich jetzt mal, den George Orwell da beschreibt. Und was George Orwell sagt, Leute, auf die Dauer wird das nicht gehalten werden können. Sie können dich doch dazu manipulieren. Sie werden nur länger brauchen vielleicht für den einen oder anderen. Aber sie werden dich umfunktionieren, umverändern und zwar durch Technik. Ich nenne noch einen Namen, Theodor Wiesenthal Adorno. Er formulierte, das ist vielleicht das bekannteste Wort von ihm, die Entwicklung der Menschheit durch die Technik ist nicht Fortschritt, sondern es ist der Weg von der Steinschleuder zur Atombombe. Wo ist da der Fortschritt? Nicht in allen seinen Werken eigentlich durchweg verweist er immer wieder auf Auschwitz. Das ist so sein Referenzpunkt oder sein zentraler Punkt. Und was sagt er da? Er sagt, Leute, das Perverse an Auschwitz, das ist nicht, dass dort Menschen grausam umgebracht wurden. Das ist immer wieder in der Weltgeschichte passiert. Das ist nicht das erschreckend Neue an Auschwitz. Das erschreckend Neue an Auschwitz ist, in welch einer technischen Perfektion hier das eine in das andere hineinkam. Der eine war Lokführer, der fuhr nach Auschwitz. An der Rampe standen Leute, die haben sofort aussortiert. Und schlussendlich die Dreckarbeit, das haben sowieso die Kapos getan. Nachher war es keiner. In technischen Superstrukturen, ja, wer ist da verantwortlich? Jeder ist nur für seinen ganz kleinen Teil verantwortlich und am Schluss steht die große Katastrophe. Es war dann in den 60er Jahren die Hippie-Bewegung, die diese kritische, ich sage jetzt mal postmoderne, Einstellung zur Technik zum ersten Mal auf breiter Front aufnahm. Die Devise der Hippies lautete raus aus der Blech- und Plastikkultur mit ihren technischen Superstrukturen und zurück zu einem naturalistischen Leben. Ihre Devise lautete Make Love, not War. Es war die Zeit der Anti-Vietnam-Demonstrationen und mit Love meinten sie freie Sexualität, völlig ungezügelte Sexualität. Und an diese Einstellung konnten dann in den 70er und 80er Jahren die Grünen anknüpfen. Es geht mir jetzt nicht parteipolitisch hier um die Grünen, sondern kulturell zu erfassen, was da eigentlich passierte. Und ihre These lautete, das Zusammengehen von Wissenschaft, Technik, Ökonomie und Politik, das hat zu furchtbaren Problemen und Konflikten in unserer Gesellschaft geführt. Und man griff dann gerne zurück auf Verlautbarungen, etwa des Club of Rome, die Grenzen des Wachstums, das war mal in den 70er Jahren ein sensationelles Buch. Die Grünen, sie kamen kulturell, geistig aus der Zeit der Anti-Vietnam-Kriegszeit. Und als das vorbei war, richtete man sich gegen die Atomkraftwerke. Man wies auf die enormen ökologischen Probleme, Vergiftung des Bodens und natürlich auch des Wassers, der Luft. Und ein ganz konkretes Problem war eben die Endlagerung des Atommülls. Ferner wurde dann und bis zum heutigen Tag die Klimaproblematik als menschengemacht erklärt. Also die angeblich steigenden Temperaturen, der große Verbrauch von Sauerstoff im Vergleich zur Produktion davon, also das zu starke Anwachsen von CO2 in der Atmosphäre. Alle diese Behauptungen, die wir irgendwie alle gehört haben und die pausenlos auf uns eindringen, die führten da natürlich zu einem pessimistischen Bild und Blick auf die Überlebenschancen der Menschen, und die Schuld daran ist die Technik mit ihren furchtbaren Superstrukturen. Aus der Einstellung, wie sie in den 60er Jahren waren, Prinzip Hoffnung, wurde in den 80er Jahren die Einstellung No Future. Alles geht den Bach runter und daran ist die Technik schuld. Die Botschaft lautete, was der Mensch durch die Technik angerichtet hat, das ist Verwüstung, das ist Klimakatastrophe, das ist Aussterben zahlloser Tierarten, Überfischung der Meere. Alles ist das Produkt der Technik, die uns in den Abgrund rasen lässt. Und die Lösung, das Heil, die Rettung aus dieser Misere ist, so haben wir dann gelernt, oder so wuchs ich auf, ist eine radikale Abkehr von der bisherigen Vergangenheit und des Heute. Wir brauchen eine radikal neue Kultur, und zwar eine technikfreie Kultur. Rudolf Barrow, der kam zu den Grünen von den Kommunisten, von einer kommunistischen kleinen Splitterpartei hier im Westen. Er verkündete Anfang der 80er Jahre des vergangenen Jahrhunderts, Deutschland muss reduziert werden auf höchstens 10 Millionen Einwohner, und dann könne man technikfrei leben und sich eben so von dem ernähren, was man so auf den Feldern findet. Jutta Ditfurth damals, Petra Kelly, Claudia Roth etwas später dann, waren nicht weit von dieser, wie es damals hieß, von diesen Fundi-Forderungen, also Fundamentalisten-Forderungen, entfernt der Grünen. Zurück zur Natur. Ziehen wir Bilanz dieser beiden Positionen, die wir alle irgendwie kennen. Einerseits Technik ist Fortschritt, daran können wir sehen, was unsere Kultur schon alles geleistet hat. In jeder Messe ist das darstellbar. Auf der anderen Seite Technik führt in den Abgrund, Technik zerstört. Was ist die Bilanz? Wie gesagt, Technik, Technisierung hat zu vielen Schattenseiten geführt. Adorno, schaut euch die Menschheit an, die Geschichte der Menschheit, da ist kein Fortschritt, sondern der Weg führt von der Steinschleuder zur Atombombe. Wer will das noch als Fortschritt bezeichnen? Der Schlachtruf lautete Atomkraft, nein danke. Und die anderen, sie vertraten die Auffassung, Technik, Technisierung, Digitalisierung hat der Mensch einen gewaltigen Fortschritt gebracht. Wir könnten niemals 6 oder inzwischen 7 Milliarden Menschen ernähren ohne Technik. Schaut euch doch um. In unseren Breiten leidet niemand mehr Hunger. Ja? Das ist nicht selbstverständlich. Das ist jahrhundertelang hier nicht so gewesen. Lest mal Berichte aus den Jahrhunderten davor, bis hinein ins 19. Jahrhundert. Und ihr Schlachtruf lautete dann, Atomkraftgegner überwintern in Dunkelheit mit nacktem Hintern. So ungefähr waren die beiden Positionen, die dann gegeneinander standen. Inzwischen ist die Entwicklung über dieses konfrontative Gegeneinander in vieler Hinsicht hinweggegangen. Ja, wir haben es heute nicht. Heute haben wir kaum noch eine radikale Verneinung gegenüber der Technik. Es bricht manchmal noch durch, aber vor allem scheinen sich die Positionen heute durchmischt zu haben. Einerseits sehen die Konservativen durchaus die Bedrohungen durch die Technik. Sie nehmen vieles auf, wie Datenschutz, Internetsicherheit. Heute fällt auf, dass die Systemphilosophie viele der reaktionären Strömungen in ihr Denken aufgenommen hat. Man lässt auch Raum für Mystik, interessanterweise. Auf der anderen Seite sind es ja gerade die Grünen, also diejenigen, die sich einst ziemlich anarchistisch gebärdeten, Kindesmissbrauch noch in den 90er Jahren als Menschheitsbeglückung propagierten, Stichwort Daniel Cohn-Bendit. Sie geben sich heute als die größten Moralisten, Stichwort Veggie-Tag. Aber was auf jeden Fall heute in Deutschland prägend ist, vielleicht sollten wir mal kurz Pause machen, dann. Aber was vor allen Dingen für uns in Deutschland prägend ist, es herrscht heute eine gigantische, ihr Lieben, gigantische Unsicherheit in den Führungskreisen im Blick auf die technisierte Welt. Eine riesengroße Verunsicherung. Wenn ihr an Universitäten mit Professoren diskutiert, werdet ihr sehr schnell hören, dass heute kein Mensch mehr richtig weiß, was das eigentlich ist. Wissenschaft. Bei den Ingenieuren bekommt man das vielleicht nicht so mit. Hier wird Technik mehr als eine Art Handlungsanleitung, also wie man was zu machen hat, verstanden. Aber in den Geisteswissenschaften ist die Verunsicherung gigantisch, gigantisch. Das kann man sich vielleicht gar nicht mehr vorstellen. Was ist der Mensch? Wer bin ich? Wenn ja, wie viele? In der Technik, vielleicht haben die Indianer doch ein besseres Weltbild. Und so weiter. Wollen wir mal ganz kurz eine Pause machen? 5 Minuten und dann machen wir weiter. Punkt 3. Ja. Jetzt kommt die zentrale Frage, nämlich was haben wir als Christen dazu zu denken? Haben wir ein Recht, die anderen? Wir leben alle in dieser Welt und wie gesagt, alle von uns sind von morgens bis abends von Technik umgeben. Das ist mein 3. Punkt. Technik, Technisierung und Digitalisierung in einer biblisch-christlichen Perspektive. Und ich habe meine Antwort, wie ihr seht, in 3 Teile eingeteilt. Erstens Technik im Vergleich zur Schöpfung, 3.1. Dann Technik und Mensch oder unser Menschsein, wir können auch sagen das Humanum. Was macht die Technik eigentlich mit uns, mit unserem Menschsein? Und dann auch Technik im Licht des Endes dieser Welt, der Apokalypse. Wir hatten ja jetzt öfters in der Offenbarung, sind wir immer wieder darauf auch zu sprechen gekommen, aber ich dachte, dass wir das nochmal, also in Gießen, aber dass wir das ruhig nochmal etwas systematischer durchdenken. Ihr Lieben, in dieser Welt zu leben, ich habe das dann in kleine Unterpunkte geschrieben, ich will das dann ein bisschen erläutern. In technisierter Umwelt leben, also heute zu leben, heißt immer auch in der Schöpfung Gottes leben. Heißt immer auch in der Schöpfung Gottes leben. Die Bibel lehrt, dass der Mensch als Geschöpf Gottes einen Kulturauftrag hat. 1. Mose 1, Vers 28. Er ist dazu berufen, diese Schöpfung zu bearbeiten, sich, seine Familie zu versorgen. Er ist aufgerufen, innerhalb der Schöpfung zu bauen und dabei die Schöpfung zu bewahren. Aber um es sehr deutlich zu sagen, ich sehe im Licht der Heiligen Schrift kein biblisches Gebot oder gar ein Verbot, das uns verbietet, also die Schöpfung weiterzuentwickeln, auch weiter zu entfalten. Ich möchte hier auch hinweisen an 1. Timotheus 4, die Verse 4 und 5. Dort sagt der Apostel Paulus, dass wir diese Schöpfung gebrauchen dürfen. Ja, wir dürfen sie genießen. Das gehört zu einer christlichen Existenz. 1. Timotheus 4, die Verse 4 und 5. Paulus schreibt einmal in einem ganz anderen Zusammenhang, in einer ganz anderen Kultur: Den Reinen ist alles rein. Ihr Lieben, das ist in einer Kultur gesagt, in der es furchtbar viel Magisches, Unreines, Götzendienerisches gibt. Und Paulus sagt, ihr dürft es genießen. Titus Kapitel 1, Vers 15. Den Reinen ist alles rein. Was für eine Aussage. Und das gerade in einem Brief an die Leute in Kreta, von denen er kurz vorher sagt, dass diese Leute alle fette Bäuche sind und keinen Lebensstil kennen. Wenn du rein bist, kannst du in dieser Welt, in dieser Umgebung existieren. Entscheidend ist, dass wir Christen bei unserem Tun und Lassen wissen, wer der Auftraggeber ist, nämlich Gott. Und dass ich nicht in meinem Namen und zu meiner Ehre etwas mache. Am Anfang war unsere Arbeit, unser Arbeitsfeld super. Ja, wir sind durch den Garten Eden gegangen, Adam, unser Vorfahrer, konnte da einen Apfel pflücken und da eine Birne oder was auch immer. Er brauchte, steht da jedenfalls nicht, noch nicht einmal zu säen. Und er hatte eine physische Stärke, ja, wenn wir uns einmal vorstellen, wie, also von den Flüssen her, in 1. Mose 2 ist ungefähr klar, wie groß das Paradies gewesen sein muss. Das muss gigantisch gewesen sein. Aber das konnte der. Der hatte die physische Kraft dazu. Dann kam der Sündenfall. Und Gott sagte, im Schweiße deines Angesichtes sollst du dein Brot essen. Hunger. War gar nicht mehr so sicher, dass ich auch mal eine Dürreperiode oder hier in unseren Breiten einen Winter überleben kann, genug zu essen habe bis zur nächsten Saat und dann auch Ernte. Dann kam die Welt der Antike, des Heidentums. Für die Heiden, für die Griechen etwa, war diese Welt nicht göttlich. Das ist nicht wahr. Aber sie hatte göttlichen Charakter in vieler Weise. Paulus schreibt das einmal, schildert das einmal in Römer 1. Er sagt, sie haben die Herrlichkeit des unvergänglichen Gottes vertauscht mit dem Bild, das den Vögeln und vierfüßigen und kriechenden Tieren gleicht. Also diese Natur wurde in vieler Hinsicht vergöttlicht. Und man hatte durchaus auch beim Eingreifen in diese Schöpfung in vieler Hinsicht Angst. Nur ein Beispiel mal, man hat in der Antike schon überlegt, ob man diesen Durchgang, diesen Erddurchgang, also von Griechenland hin zur Peloponnes, bei dem sogenannten Isthmus von Korinth, ob man den nicht durchgräbt, ja, und dann eben die Schiffe da rumläuft, da würde man sparen, um die gesamte Peloponnes herum zu fahren. Und das wäre eine enorme Erleichterung gewesen, eine enorme Verkürzung. Aber man sah davon ab, weil man nicht wusste, was die Meeresgötter dazu sagen werden. Wenn ihr mal in Berlin seid, empfehle ich euch wirklich dringend, mal in das Pergamon-Museum zu gehen. Da ist gleich, wenn ihr reinkommt, ein riesiger Altar, der ist eigentlich noch größer, aber man konnte ihn nicht in der vollen Größe aufbauen. Und da ist drumherum so ein Band und da sieht man den Kampf der Titanen gegen die Chaosmächte. Das war ungefähr das Weltbild, wie es in der Antike bei den Griechen der Fall war. Wir müssen uns gegen die Chaosmächte im Kampf immer wieder durchsetzen, mit Hilfe der guten, der positiven Götter, wie sie das empfanden, also die dann von Zeus und ähnlichen abstammten. Im Mittelalter, ich gehe jetzt nur ganz kurz durch, wir können uns daran nicht länger festhalten, aber noch einmal, die Griechen haben nicht geglaubt, dass diese Welt göttlich ist, aber sie wollten glauben, dass dieser Kosmos eine Ordnung hat. Sie wollten es glauben. War natürlich ein ganz schlechter Glaube, denn immer wieder trat auch das Chaos hindurch. Aber das war ihr Wunsch, so dachten sie. Im Mittelalter kamen die Menschen dann mit der Offenbarung Gottes in seinem Wort in Kontakt. Sie erkannten, dass die Natur nicht nur ein Ausfluss Gottes ist. Also wir können uns das ungefähr so vorstellen, ich sag mal wie so ein Springbrunnen. Ja, da läuft hier Wasser rein und dann geht es über und kommt in den nächsten. Und so kommt es dann langsam von Gott zur Schöpfung. Diese Schöpfung oder diese Natur ist, ich sag mal, so eine Art Ausfluss von Gott. Das war die Idee in der Antike, etwa im Neuplatonismus, auch im Mittelplatonismus. Im Mittelalter erkannte man, nein, Gott hat diese Welt geschaffen, aber sie ist nicht eine Art Ausfluss von Gott, sondern sie steht eben wie ein Werk ihm gegenüber. Das genau war dann auch die Auffassung der Renaissance und der Reformation. Haben sich diese beiden nicht unterschieden. Es war die Einstellung, wir können in dieser Welt arbeiten. Wir können diese Welt gestalten. Also das, was in der vom Weltbild her bei den Griechen völlig ausgeschlossen war, ja, weil sie immer wieder dachten, man weiß nie, was für magische Mächte dahinter stecken und was die dann mit uns machen werden. Die Reformation sah das Arbeiten in dieser Welt, das Gestalten dieser Welt als etwas Positives. Übrigens auch die Renaissance, daran unterschied sie sich nicht. Sie unterschied sich in einem Punkt. Die Reformatoren sagten, du bist gebunden an die Schöpfungsordnungen Gottes, während die Renaissance sagte, wir hatten es von hier bei Francis Bacon, wir schaffen selbst dank der Technik uns das Paradies. Durchgesetzt auf die Dauer hat sich dann tatsächlich, habe ich vorhin schon gesagt, der Gedankenimpuls der Renaissance. Und das heißt, wir machen uns durch die Technik einen Namen. Und ich erkläre euch jetzt mal ein bisschen, und wir schaffen revolutionär wieder die Welt, so wie sie vor dem Fall war. Das Wort revolutionär, das ist ein Fremdwort, kennen wir nicht so genau. Wenn wir das mal ableiten, es kommt aus dem Lateinischen und heißt so viel wie, kommt von revolvere, zurückdrehen. Wir drehen die Welt zurück hin zum Ursprung, zum Paradies. Das Wort revolvere kennt ihr vielleicht auch von Revolver. Was war die große Erfindung im 19. Jahrhundert bei einem Revolver? Man konnte gleich immer schießen, weil sich die Patronen gleich wieder auf den Ausgangszustand zurückdrehten, sodass man gleich schießen konnte und nicht wie bei den Vorderladern oder Hinterladern erst wieder Pulver reinmachte. Das hat die Sache des Tötens ein bisschen verzögert und auf diese Weise ging das schneller. Daher kommt dieses Wort Revolver, ja? Und also Revolution meint hier, wir schaffen die ursprüngliche Welt wieder. Das war das Urdenken von Revolution. Das heißt konkret, ich fasse zusammen, die Technik ist nicht der Sündenfall. Das können wir weder von der Reformation sagen, noch von der Bibel her sehe ich dafür eine Berechtigung. Und das heißt auch, der Kampf eines Christen darf nicht gegen die Technik sein. Der Sündenfall, er ist nicht mit der Technik gekommen. Das Böse, es liegt nicht in den technischen Strukturen, sondern wo liegt es? Es liegt im Herzen des Menschen. Der Sündenfall als Feindschaft gegen Gott liegt nicht in einem technischen Wirklichkeitszugang, sondern im Misstrauen gegen Gott. Auch Leid, Qual, Unfreiheit, Selbstentfremdung, Gottesentfremdung, das alles ist nicht durch die Technik gekommen. Ja, es gibt so eine bilderstürmerische Einstellung, die Technik, was haben wir alles verbrochen? Ich weiß noch, ich saß als Student in einem Vorlesungsraum, nicht, und da sagte so ein Student, guck dir doch diese Welt mal an, wie kaputt die ist. Das war so sein Weltbild. Ja, natürlich. Diese Welt, die Hoffnung von Francis Bacon, dank durch die Technik das Paradies zu schaffen, das ist wahrlich gescheitert. Aber wir haben nicht gegen die Technik zu kämpfen. Das Böse liegt in unserem Herzen, nicht in Strukturen. Und es gibt auch für Christen kein Zurück zur Natur. Warum nicht? Ja, weil wir nicht ins Paradies zurück können. Diese Natur, diese Schöpfung ist gefallen, ihr Lieben. Und häufig besteht ein Kampf gegen die Technik auch darin, dass wir den vortechnischen Zustand glorifizieren und toll finden. Da gab es Hunger. Da gab es auch Seuchen. Inzwischen sind Mittel dagegen gefunden worden, durch die Technik. Pest etwa und Ähnliches. Das war nicht das Paradies in der vortechnischen Zeit. Und dann noch ein Punkt dazu. Selbst wenn man es wollte, es ist gar nicht möglich heute, technikfrei zu leben. Technik ist für uns das Unentrinnbare. Ohne Technik, ohne Apparate, ohne Wissenschaft ist ein Leben heutzutage gar nicht denkbar. Ohne technische Apparate läuft heute nichts mehr. Du selbst kannst meinetwegen gegen einen Fernseher sein, meinetwegen auch gegen einen Computer. Aber können wir das als Christen insgesamt? Antwort: Nein. Und es gibt dafür auch keinen Grund. Wir können da vielleicht nachher noch darüber diskutieren, wenn wir Zeit haben. Ich will sogar mehr sagen. Ja, oder morgen oder irgendwann. Aber versucht das bitte mal zu verstehen, ja? Wir glorifizieren nicht die Technik. Die Technik schafft nicht diese Schöpfung. Aber mit ihr ist auch nicht der Sündenfall gekommen. Und jeder Protest gegen Technik wird selbst sehr schnell wieder technisch. Mir ist das mal aufgefallen. Wir wurden mal von Freunden in Amerika eingeladen, uns mal so eine Kolonie da von den Amish anzugucken. Die Amish, das ist eine Gruppierung in Amerika, die wollen nichts mit Technik zu tun haben, finden das als total böse. Aber das war ein reger Tourismusbetrieb da und damit haben die gut Geld verdient, sich sozusagen als Außenseiter zu zeigen. Und das war ein technischer Ablauf, ein technischer Betrieb. Da lebte man dann vielleicht nur noch mit Pferdewagen, ohne Traktor und Ähnlichem, aber der Prozess, in dem sie diese Tourismusströme da verwaltet, oder Tourismusströme ist jetzt übertrieben, aber doch waren ganz schöne Gruppierungen von Touristen, die da das gerne mal angucken wollten, das lief schon technisch ab. Nicht? Oder ein anderes Beispiel. Ihr braucht euch den Namen nicht zu merken, Henry Miller. Er vertrat in den 60er Jahren die Idee, also aus dieser Technik-Plastikkultur auszubrechen. Das geht vor allen Dingen nur, wenn wir freie Liebe, freie Sexualität propagieren. Guckt euch an, was heute rausgekommen ist. Pornografie. Also wenn irgendetwas technische Sexualität ist, entpersonalisierte, apersonelle Sexualität ist und damit total perverse Sexualität ist, die eben besteht in der personalen Begegnung zwischen Mann und Frau, dann ist es gerade die Pornografie. Dann sind es gerade diese Obszönitäten, die hier dargestellt werden. Das ist das Furchtbare an der Pornografie. Ich könnte noch mehr Beispiele nennen, wir können vielleicht nachher noch darauf eingehen. Technik, aber das ist eben auch zu bedenken. Technik, Technisierung ist vielfach Ausdruck heute von Normlosigkeit gegenüber den Schöpfungsgegebenheiten. Nach dem Motto, was machbar ist, das will ich auch tun. Diese Welt, man hat sie nicht nur entgöttlicht, entsakralisiert, wie man zu sagen pflegt, sondern man hat sie konsequent inzwischen von Gott losgekoppelt und sie dann Gesetzmäßigkeiten wie dem Darwinismus unterworfen. Struggle for life. Außerhalb der Wirklichkeit, und das ist die einzige Wirklichkeit, ihr Lieben, die einzige Wirklichkeit ist das technisch Machbare. Alles ist darauf fixiert. Man stellt überhaupt nicht mehr die Frage, was will Gott? Was ist erlaubt? Ist der Mensch mit einem, ich sage jetzt mal, künstlichen Herzen, mit künstlichen Organen oder auch mit elektronisch oder chemisch gesteuerten Hirnreizungen, die ihm ein Glücklichsein vorgaukeln, so wie es Aldous Huxley beschreibt, ist das überhaupt noch ein wirklicher Mensch oder nicht schon ein total manipulierter? Was ist, wenn man die Gehirnzellen im Kopf eines Menschen verdoppeln würde, wenn man es könnte? Wird es dann auch gemacht? Also nicht, dass der Mensch technisch aktiv ist, ist aus christlicher Warte zu kritisieren, sondern dass der Mensch seinen Auftrag nicht mehr erfüllt, als Knecht Gottes, als Verwalter Gottes in dieser Schöpfung zu leben. Jesus hat auch geheilt, aber er hat den Blinden keine Superaugen verpasst, sondern dass sie ganz normal sehen konnten. Oder den Ohren, den Tauben, dass sie hören konnten. Mit anderen Worten, was Francis Bacon schon einst als Propaganda hatte, als Traum hatte, nämlich der Wille zur Macht, kennzeichnet heute die Technik. Und zwar als Revolution gegen Gott. Die Technik, die Technisierung im Licht unseres Menschseins, 3.2. Ihr Lieben, wenn wir fragen, was Technik im Blick auf das Menschsein ist, dann stellen wir zunächst fest, dass Technik eine Hilfe ist. Das will ich ausdrücklich sagen. Ja? Man kann sich ja nur mal überlegen, will ich lieber heute in ein Krankenhaus gehen aus dem im Jahr 2019 oder lieber aus dem 19. Jahrhundert? Ja? Dann sehen wir schon, nee, 2019 ist doch besser. Ja? Die können da mehr und haben vielleicht ein bisschen mehr auch Möglichkeiten, durch technische Apparate meine Beschwerden, meine Krankheiten zu analysieren. Am Anfang, und das, ich hatte es schon versprochen, dass ich darauf mal eingehen wollte, was ist der Unterschied zwischen der neueren Technik und der Technik, wie wir sie, ich sage jetzt mal hier in 1. Mose 11 haben oder Erfindung des Rades oder dann Windmühle, denken wir an Offenbarung 18, wo von der Windmühle die Rede ist. Das sind ja alle schon technische Apparaturen, aber was ist der Unterschied? Der Unterschied besteht darin, dass die Technik damals noch bestimmt war durch die Leistung des Menschen, also durch sein Auge, nicht? Der Töpfer, er hatte eine Töpferscheibe, okay, das ist Technik, aber er musste dann auch formen und der eine konnte das halt besser als der andere. Er brauchte Materialgefühl, er brauchte seine Fantasie, er brauchte seine Formungskraft. Der Mensch konnte kurzum seine leiblichen und seine geistigen Fähigkeiten direkt ins Spiel bringen. Die frühere Technik, so können wir das formulieren, war immer noch gekennzeichnet durch eine Integration mit der Natur. Der Mensch knüpfte an vorfindliche, also gefundene Materialien an. Und im Vergleich dazu kennt die moderne Technik diese Integration in die Schöpfung gar nicht mehr. Nicht im Gegensatz zu den vormodernen Wind- und Wassermaschinen, die immer noch irgendwie den Launen der Natur ausgesetzt waren, wird die Kraft von nicht kalkulierbaren Gegebenheiten immer mehr unabhängig gemacht. Die Müdigkeit der Zugpferde, das darf keine Rolle mehr spielen, die Maschine muss laufen 24 Stunden am Tag. Windstärke bei Windmühlen ist ein Problem, außer bei den Grünen. Deswegen muss die Technik wirklich regelmäßig kommen. Im Gegensatz dazu finden die Kraftmaschinen der Gegenwart nicht die Kraft, sondern ihnen wird eben Energie eingegeben. Sie wird in abmessbaren, überschau- und verfügbaren, das heißt bestellten Quantitäten ihnen zugeführt und dann funktioniert es. Und dann kommt noch etwas hinzu bei der neuen Technik, sie wird immer automatischer. Nicht? Die Diskussion erleben wir im Augenblick. Das größte Problem auf unseren Straßen ist nicht die Technik, sind nicht die Autos, sondern ist der Autofahrer. Also der muss abgeschafft werden. Es dürfen Leidenschaften, Nervosität, Müdigkeit nicht mehr hineingeraten in den maschinellen Funktionszusammenhang, in das System, in das technische System. Also müssen wir eben die Forderung aufstellen nach selbstfahrenden Autos. Das heißt, die Technik drängt immer mehr auf Verselbstständigung, auf immer weitere Automatisierung. Immer alles muss weiter von selbst gehen. Und das heißt, und darüber müssen wir uns im Klaren sein, der Mensch ist damit hineingenommen in einen unpersönlichen und auch in einen gefühllosen Prozess. Er wird versachlicht. Er ist eingeschlossen in einen unübersehbaren, kolossalen, mechanischen Prozess. Technik wird immer automatischer. Und das heißt, der Mensch wird immer mehr abhängig gemacht von den Maschinen. Wichtig ist, dass die Maschine läuft. Du bist daran in diesem Gestell ein Angestellter. Einer, der da dran steht und das in irgendeiner Weise bedient. Der Mensch, er wird immer mehr abhängig von den Rechenleistungen des Computers, der das unvergleichlich viel schneller kann als ein Mensch. So läuft das. Das heißt, ich bin abhängig von diesem System. Anfangs war der Mensch noch herausgefordert durch die Naturmächte. Jetzt laufen technische Abläufe determiniert und immer mehr ab. Das ist das Ziel der Technik. Darauf ist Technik ausgerichtet. Der Mensch gerät nicht nur in die Gefahr, von der Technik beherrscht zu werden, sondern er wird selbst durch die Technik verändert. Ich will nur einige Punkte mal nennen. Er wird dadurch immer mehr versachlicht. Die Technik, sie macht die Schöpfung zu einem Gegenstand, eben der bearbeitet werden kann. Ich kriege das in meinen Griff. Und wenn es nicht mit Gewalt geht, dann geht es mit mehr Gewalt. Mit noch besseren und härteren und knallhärteren Maschinen und noch größeren Rechenleistungen. Die Wirklichkeit, man stellt sie sich überhaupt nur noch in Figuren und Formen aus der Mathematik vor. Die Welt und auch den Menschen zergliedert man immer weiter in Quantitäten, in Zahlen, in Bits of Information. Und kennzeichnend für den biblischen Wirklichkeitszugang ist die Rationalisierung. Und diese Rationalisierung für Francis Bacon war das einst der Traum vom Paradies. Ich glaube nicht, dass wir diesen Traum noch haben. Christen erklären, dass diese technische Welt, diese Schöpfung versachlicht und auch uns selbst. Und das hat Konsequenzen für unser Verhalten, ihr Lieben. Vielleicht können wir auch darüber mal nachdenken. Es vergleichgültigt uns. Wir nehmen diese Welt eigentlich nur noch als Information wahr. Was bekommen wir alles so an Informationen, nicht? Die Nachricht, dass ein Tsunami in Indonesien zu Hunderten oder gar Tausenden von Toten und Verletzten geführt hat. Gleich danach kommt in den Nachrichten die Information über die neue Sommer-Damenhut-Kollektion von Chanel. Dann kommt die Information, dass Kate Middleton, ich habe das alles aus dem Internet rausgesucht, ja? Gar nicht schwer, dass Kate Middleton sich mit ihrer Schwiegermutter, der Queen, wieder besser versteht, welch Glück für sie. Und dass Dortmund gegen Schalke mal gewonnen hat oder auch nicht, was weiß ich. Und alles steht hier, und das ist wichtig jetzt, ihr Lieben, alles steht auf einer Ebene. Das will ich euch rüberbringen. Ja? Und wir nehmen das an. 6 Tage in der Woche. Da komme ich am Sonntag in Gottesdienst und da sagt mir jemand, dass Gott für dich ist, dass er dich liebt. Und auch das sagen wir, ja, okay. Auch eine Information. Eine Information neben anderen. Eine Information angesichts der Fülle von Bits of Information, die wir jede Woche aufnehmen, ist vergleichgültig. Und irgendwie stumpft man ab, denn mit so viel Information kann man gar nicht fertig werden. Gegen diese Vergleichgültigung haben Christen auf das Gebot der Nächstenliebe hinzuweisen. Thomas, du bist heute Abend dran.
Ja, ja.
Okay. Das heißt, es geht immer um das personale Miteinander. Und auch aus diesem Grund, und jetzt hört bitte mal gut zu, ist eine Predigt aus dem Internet prima. Hört viele Predigten an, ihr hört da viele gute Predigten, gar keine Frage. Aber das kann und darf kein Ersatz sein für die personale Begegnung in der Gemeinde und das personale Miteinander in einer Gemeinde. Das ist die große Gefahr. Eine andere Gefahr der Technik ist heute, ich sag mal, die Versuchung zur mobilisierten Unstetigkeit. Durch die Technik ist bei uns Menschen ein anderer Lebensvollzug eingetreten, ein anderes, ich sag mal, Lebensgefühl. Was machen wir am Wochenende? Ist die einzige Frage, die uns noch einfällt, wenn wir mal 2 Tage frei haben. Auf die Idee, mal zur Ruhe zu kommen, kommt kein Mensch mehr. Muss was laufen, muss was los sein, möglichst immer auf Achse sein. Ist der nächste Urlaub schon unter Dach und Fach? Konsumathletentum, ihr Lieben, Shopping gehen ist nicht, dass man mal Besorgungen macht, was man wirklich benötigt. Nein, das ist ein Event. Ein Lebensgefühl, was darin zum Ausdruck kommt. Soziologen sprechen inzwischen vom Urlaub als einer Dissertation vom Hier und Jetzt, also einer Flucht aus dem Hier und Jetzt heraus. Nur weg vom Hier und Jetzt, weil ich das nicht aushalte, egal wohin. Egal weg, raus aus dem Hier und Jetzt. Das Wort Gottes ruft uns auf, zur Ruhe zu kommen. Ihr werdet Ruhe finden für eure Seelen, Matthäus 11, Vers 28. Jakobus 1, Vers 21 sagt uns, empfangt das Wort Gottes mit Sanftmut oder in Sanftmut. Da muss man mal zur Ruhe kommen. Das kann man nicht sonntags morgens empfangen, wenn man, was weiß ich, um 10 Uhr der Gottesdienst beginnt, um 9.59 Uhr da angehastet kommt, noch eben mal gerade die letzten Nachrichten auf dem Smartphone durchgecheckt hat, sondern dass man mal zur Ruhe kommt, zur Sanftmut kommt, die in dieser Weise das Wort Gottes empfängt. Früher sagte man mal, wir wollen uns zum Beten sammeln. Können wir das überhaupt noch? Sammeln zum Gebet, meine Gedanken mal auf Gott ausrichten. Oder ist nicht das Einzige, was mich prägt, was mich bestimmt, was mein Lebensgefühl beherrscht, die Zerstreuung? Mein dritter und letzter Punkt, ich habe nicht mehr viel Zeit, aber ein bisschen habe ich noch. Die Technik, die Technisierung im Licht des Endes der Welt. Eines der Hauptkritikpunkte der Grünen, und ich sage es noch einmal, es geht mir hier nicht parteipolitisch um irgendwelche Parteien, sondern es geht mir darum, dass darin eine Kultur zum Ausdruck kommt. Der Hauptkritikpunkt der Grünen an den sogenannten Technokraten war deren festgefahrenes Geschichtsbild. Sie behaupteten die Auffassung, das Geschichtsbild der Technokraten bestehe darin, dass die Zukunft, die ihnen vor Gott vor Augen steht, eine geschlossene Zukunft ist, auf jeden Fall eine überraschungslose. Alles läuft, die gehen zum Küchendienst, nicht?
Ja, genau. Ja.
Dass dies eine geschlossene Zukunft ist, die natürlich technisch vorgegeben ist, da kannst du gar nichts mehr dran ändern. Und die Grünen sagten, eine solche Zukunft wollen wir nicht. Eine solche Zukunft, die nur noch bestimmt ist von feststehenden Abläufen, das entspricht nicht unserem Menschsein. Gegenüber den Normen der Technokraten wie Perfektion, wie Effizienz, wie Leistungssteigerung, wie produktive Arbeit, wie können wir es immer noch produktiver hinkriegen, geht es um die wahren menschlichen Bedürfnisse, wie sie vertreten. Und das ist Liebe, und zwar im Sinne von Make Love Not War, Lustgewinn, Individualität, Spiel, Erotik. Und diese kommen dann zum Ausdruck in Spontaneität und auch Experimentierfreudigkeit, was man dann auch als Kreativität beschreibt. Vielfach kriegen diese Leute, die so sich bestimmen lassen, ich sehe das immer wieder bei jungen Leuten, nichts mehr auf die Reihe. Ja, sie springen von einem zum anderen. Hopsen hier mal hin und dorthin, haben keine Linie mehr in ihrem Leben. Und sagen, nee, so wie meine Eltern will ich nicht leben. Musst du auch nicht. Du kannst Christ werden. Und da sieht es noch anders aus. Das heißt, Technik wird immer mehr bei diesen Technokraten verstanden als ein Riesen. Ich sage jetzt mal zwei Fremdworte, ich erkläre sie gleich. Ein riesen kybernetisches Systemdenken. Kybernetisch, das gelenkt wird, und zwar in sich selbst gelenkt und gesteuert wird und dann eben als System. Und was heißt das im Denken? Ich nenne euch hier mal einen Namen, den könnt ihr euch ruhig mal merken, das ist ein Ungar, Erwin Laszlo. Habt ihr vielleicht nicht gehört, der hat schon in den 70er, 80er Jahren einiges propagiert. Er war sehr führend damals in der Bewegung des sogenannten Club of Rome. Und er sagt, was wir brauchen, ist die Welt als ein riesiges kybernetisches System. Riesiges kybernetisches System, dem sich alle Kleinigkeiten, alle kleinen Teile unterzuordnen, zu unterwerfen haben. Also, einheitliche Weltreligion. Humanismus. Ja. Das muss unsere letzte Weltreligion sein. Laszlo fordert, dass das Ziel der Menschheit das Überleben ist und nach dieser Norm hat sich alles auszurichten. Jedes Untersystem hat sich an diesem Ziel und den daraus folgenden Verhaltensweisen auszurichten. Also die Weltrevolution, sie muss sein Überleben der Menschheit sichern. Es kann darum nur ein universaler Humanismus sein. Jeder andere Gott muss beseitigt werden. Im Rahmen dieses kybernetischen Systemdenkens, mit dem man dann versucht, diese Welt zu erhalten. Wir müssen ja eins sein. Denkt an 1. Mose 11, so weit sind wir da gar nicht von entfernt. Ja, was heißt das nun? Nein. Heißt das nun, dass die dass wir aus der Technik ausbrechen müssen als Christen. Nein, ihr Lieben, aber ich sage, damit ist die typische Schulaufsatzthese nicht die Frage des Lehrers, ist Technik nun gut oder böse? Und dann schreibt der Schüler brav auf, ja, es gibt Vorteile in der Technik, es gibt Nachteile und dann als Ergebnis, Erörterungsaufsatz, kennt ihr alle, Technik ist weder gut noch böse, entscheidend ist, was der Mensch daraus macht. Das ist falsch. Denn die Technik in sich hat eine Macht, die uns bindet. Ja, deswegen ist sie nicht insgesamt falsch, aber sie zwingt uns hinein in ein Denken. Es ist eben nicht nur etwas, was ich mache. Und damit komme ich noch ganz kurz zu dem Punkt 4, aber damit leite ich schon über für heute Abend. In technisierter Umwelt leben, was heißt denn das nun als Christ ganz konkret? Ihr Lieben, ja, vieles in der Technik ist positiv. Und Computer und Internet können sogar als Instrumente bei der Arbeit für das Reich Gottes nützlich sein. Ich habe Kontakt mit einigen Leuten im Iran und über Skype kann man denen herrlich, wunderbar das Evangelium bringen. Stundenlang, kostet nichts. Aber vieles ist negativ. Die Unpersönlichkeit, die Versachlichung nimmt zu. Du bist dran. Deine Nummer ist aufgerufen, ist typisches, technisches, kybernetisches Denken. Ich kürze jetzt ein bisschen ab. In technisierter Umwelt leben heißt, mit der Technik umzugehen, als hätte man sie nicht. Das erste ist, im Glauben die Technik zu überwinden. 1. Johannes 5, Vers 4. Wir haben nicht zu fliehen aus dieser Welt, sondern wir haben sie im Glauben zu überwinden. Das ist ein innerer Prozess. Das zweite ist, als hätte man sie nicht. Ich habe gehört, ihr habt gestern schon 1. Korinther 7 gelesen. Ist das richtig?
Ein Vers, ja.
Ah, ein Vers. Dann schlagen wir es ruhig doch nochmal auf. 1. Korinther 7, Vers 31. Da schreibt der Apostel, wie wir in dieser Welt leben sollen. Der sagt hier einen unerhörten Satz, kann man sich gar nicht vorstellen. Ja. Es spricht hier über Ehe, ja, und dann sagt man, dass man so in dieser Welt leben soll, als hätte man keine Frau. Ja, ich habe schon viele Bibelverse auf Traueranzeigen gefunden, aber die habe ich gesehen, aber den Vers habe ich noch nicht gefunden, hat noch keiner bis jetzt, soweit ich weiß, passt auch nicht für eine Hochzeit, passt auch nicht, ich sage es gleich, aber es ist interessant. Aber nur, dass das auch in der Bibel steht, ihr Lieben. Ja, ist doch wahr, oder? Steht auch noch. Aber Vers 31, wir wollen nur noch mal diesen Vers, aus Zeitgründen können wir nicht, aber wir können nachher noch diskutieren. Und diese Welt gebrauchen, als gebrauchen sie sie gar nicht. Denn die Gestalt dieser Welt vergeht. Das Gericht über diese Welt kommt. Und das wissen Christen. Und in dieser Weise leben sie in dieser Welt. Sie können diese Welt genießen. Sie können diese Welt schön finden. Aber sie können niemals zuletzt ihr Herz an diese Welt hängen. Niemals zuletzt. Unser letztes Gebot ist, Gott zu lieben über alle Dinge. Und dem ist alles andere unterworfen. Deswegen kann Technik für die Christen, ich will mal konkret werden, kein Statussymbol sein. Ja, ich habe heute das neueste Handy, das schönste Auto mit den meisten PS, den größten Fernseher. Dahinter steckt vielfach, nicht immer, aber vielfach der Wunsch nach Anerkennung und Beachtung. Der Wunsch, dazu zu gehören. Guck mal, was ich habe. Beliebt zu sein, der Klasse. Technisierung als Form der Selbstdarstellung. Technik wird auch Christen nicht, wenn sie das durchschaut haben, zu einer Einstellung führen der Machbarkeit. Wir kriegen das schon hin. Wir schaffen das. Durch Technik oder wie auch immer. Und schon gar nicht bekommst du durch Technik, hör mir gut zu, dein Leben auf die Reihe. Kriegst du nicht hin. Es ist nicht alles technisch machbar. Wirklich nicht. Technik wird also uns Christen nicht blenden. Und schon gar nicht hoffen wir durch die Technik revolutionär, also zurückkehrend ins Paradies zu kommen. Mein letzter und Punkt 4.3, mit der Technik praktisch umgehen, dann kann sich jeder selbst die Frage stellen. Ich sag mal, muss ich unbedingt bei Facebook und Instagram sein? Gefahren des Datendiebstahls, der Vollüberwachung und so weiter, darüber werden wir heute Abend noch was hören. Aber die Frage darf ich mir dann durchaus stellen. Ich bin nämlich nicht mehr darin gebunden an diese Sache. Ich kriege nicht meine Identität dadurch. Hörst du? Ob du nun dein neuestes Handy hast und schon wieder das neueste Ausgabe von Huawei oder von was weiß ich, was im Augenblick dran ist, oder iPhone oder sonst was. Das heißt, es gibt für Christen durchaus, auch wenn wir nicht raus können aus dieser Technik, sowas wie eine Teilabstinenz von Technik. Dein Smartphone muss auch nicht immer an sein. Ich kann dir mal eine Geschichte erzählen. Ich war in Berlin bei meiner Tochter. Ich habe mir erlaubt, am Mittagstisch mein Handy vorzukramen und dahin zu gucken. Da habe ich was zu hören gekriegt. Bei uns gilt die Regel, Mittagstisch gibt es keine Technik. Da habe ich es ganz schnell wieder weg. Mit seiner Tochter sollte man keinen Ärger kriegen. Was mir immer wieder auffällt, ist, dass junge Familien sich ganz bewusst dazu entscheiden, keinen Fernseher zu haben. Ist eine Möglichkeit. Ist eine Maßnahme. Solange wir das nicht generell machen und sie uns dann wieder dadurch frömmer fühlen, aber wenn wir sagen, ist besser, warum nicht? Als unsere Kinder klein waren, hatten wir einen Fernseher in meinem Arbeitszimmer. Sie durften Fernsehen gucken, aber ich habe immer einen Blick drauf geworfen, was sie geguckt haben. Kann man auch machen. Wie auch immer. Aber man muss nicht an die Technik gebunden sein, ihr Lieben. Muss man wirklich nicht. Wir wollen uns auch hier im Umgang mit der Technik nicht diesem bösen Weltlauf, diesem bösen Äon anpassen. Vielmehr auch hier versuchen, biblisch-geistlich zu denken und auch die Gefahren durchaus im Blick haben. Und dann noch etwas. Ja, Sonntag ist wirklich Ruhetag. Es gibt einen Rhythmus im Leben. Der geht heute immer mehr, auch durch die Berufswelt, immer mehr verloren. Dieser Rhythmus sieht aus, 6 Tage Arbeit, am 7. jetzt komm mal zur Ruhe. Komm wirklich mal zur Ruhe. Das kriegen wir gar nicht mehr hin. Mal eine halbe Stunde oder eine Dreiviertelstunde mal wirklich seine Bibel zu lesen oder mal zu beten, sich zu sammeln zum Gebet. Ja, wenn jeder darüber mal nachdenkt, wir können natürlich auch darüber diskutieren, wir haben noch einige Zeit, und mal Bilanz zieht in seinem Leben, um vielleicht auch das ein oder andere auf Gott hin auszurichten und zu ändern, dann hoffe ich, dass diese Bibelarbeit nicht ganz vergeblich war.